DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Urteil mit Folgen. Der Europäische Gerichtshof kippt die deutsche Autobahnmaut. Ehrgeizige Pläne. Facebook plant eine eigene Kryptowährung. Und auf eigenen Sohlen. Jetzt gibt es Profischuhe aus dem Läuferland Kenia. Das alles erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. In diesem Jahr sollte sie kommen, die Nutzungsgebühr für deutsche Autobahnen, bekannt als Pkw-Maut. Von Anfang an hatte das Lieblingsprojekt der bayerischen CSU aber einen zentralen Konstruktionsfehler. Und an dem stießen sich jetzt auch die Richter am Europäischen Gerichtshof, dem EuGH. Klaus Hempel mit den Einzelheiten.
Das Urteil ist eine große Überraschung. Vor einigen Monaten war der Generalanwalt des EuGH in einem Gutachten noch zum Schluss gekommen, dass die deutsche Pkw-Maut mit EU-Recht vereinbar ist. In den meisten Fällen folgen die Richter dem Generalanwalt. Doch diesmal haben sie es nicht getan. Nach ihrem Urteil diskriminiert die Pkw-Maut die Halter von Fahrzeugen aus anderen EU-Ländern, so der Pressesprecher des Europäischen Gerichtshofs Hartmut Ost.
Die Infrastrukturabgabe ist diskriminierend, weil sie in Wirklichkeit ausschließlich die Fahrer und Halter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen belastet. Die Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen erhalten nämlich einen vollständigen Ausgleich bei der Kfz-Steuer.
In ihrer Entscheidung machen die Richter deutlich, dass jeder EU-Mitgliedstaat grundsätzlich eine Abgabe zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur einführen darf. Dabei müsse aber das Diskriminierungsverbot beachtet werden, soll heißen, wenn eine Maut eingeführt wird, dann für alle EU-Bürger gleichermaßen. Das deutsche Gesetz zur Pkw-Maut schreibt dagegen vor, dass die Abgabe bei Fahrzeughaltern in Deutschland verrechnet werden soll. Sie sollen im Gegenzug weniger Kfz-Steuer zahlen. So sollen die Halter von deutschen Fahrzeugen nicht zusätzlich belastet werden. Genau darin sieht der EuGH die Diskriminierung ausländischer Autofahrer. Sie, kritisieren die Richter, sollten die alleinige wirtschaftliche Last tragen. Das sei nicht vereinbar mit europäischem Recht. Außerdem verstoße die Maut gegen den freien Dienstleistungs- und Warenverkehr. Denn durch die Maut würde der Transport von ausländischen Waren nach Deutschland verteuert. Mit ihrem Urteil haben die Europarichter einer Klage Österreichs stattgegeben. Die Regierung in Wien hatte gegen Deutschland beim EuGH ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil es die Maut für diskriminierend hält. Die Niederlande hatten sich der Klage angeschlossen. Bisher sollte die Maut ab Herbst nächsten Jahres erhoben werden. Das ist mit der heutigen Entscheidung vom Tisch. Die Entscheidung ist vor allem für die CSU eine schwere Schlappe. Für sie war die Maut ein wichtiges Prestigeprojekt. Nach Angaben des CSU-geführten Bundesverkehrsministeriums sollte die Maut jährlich rund 500 Millionen Euro einbringen. An dieser Schätzung gab es allerdings erhebliche Zweifel.
In der EU-Zentrale in Brüssel stieß das Urteil des EuGH auf ein sehr geteiltes Echo. Malte Pieper fasst die Reaktionen zusammen.
Das Aufatmen geht inzwischen einmal quer durch die politischen Lager. Am lautesten ist es aber gleichwohl links der Mitte zu hören. Die Entscheidung ist richtig. Diese CSU-Ausländermaut ist und bleibt Murks, stellt etwa der Verkehrsexperte der europäischen Sozialdemokraten, der bayerische SPD-Politiker Ismail Ertug fest. Bei den Grünen geht man sogar noch einen Schritt weiter. Deren zuständiger Sprecher Michael Kramer hält gleich das ganze Modell einer Vignette für nicht mehr zeitgemäß angesichts eines sich immer mehr verschärfenden Klimawandels.
Einer der 20.000 Kilometer fährt im Jahr, muss genauso viel bezahlen wie einer, der 200.000 Kilometer fährt. Das ist wirklich verrückt. Und gut, dass das jetzt gestoppt wurde. Diese Maut ist tot. Die Zukunft ist die streckenabhängige Maut.
Wie sie bereits in der Mehrheit der EU-Staaten existiert, etwa in Frankreich, Spanien, Italien oder Polen. Will heißen, wer dort viel fährt, zahlt eben auch viel Maut. Doch der Jubel war nicht nur bei Rot-Grün sowie den Liberalen groß, selbst das Lager der europäischen Christdemokratie ist tief gespalten. Niederländer, Österreicher, aber auch Belgier kämpfen seit langem gegen die Pläne des CSU-geführten Bundesverkehrsministeriums. Und so twitterte etwa Ostbelgiens christsozialer Europaabgeordneter Pascal Arimont glücklich: Aus die Maut. Die Anti-Maut-Koalition, sie habe sich zum Glück durchgesetzt. Auch Österreichs Verkehrsminister Reichert erklärte, die Richter des Europäischen Gerichtshofes ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Es gebe ein deutliches Signal Richtung Fairness. Ganz anders sieht man das bei den Vertretern der CSU im Europaparlament. Ihr Sprecher Markus Ferber sieht nun die EU-Kommission am Zug. Jene Kommission, die die deutschen Pläne nach einigen Änderungen passieren ließ, wodurch es erst zur Klage Österreichs vor dem EuGH kam, der sich schließlich die Niederlande anschlossen.
Ich hoffe, dass die Kommission dieses Urteil zum Anlass nimmt, alle Mautsysteme in der Europäischen Union zu überprüfen, ob sie diesen Kriterien Genüge tun. Auch Österreich hat hier Dreck am Stecken. Und es sollte gleiches Recht für alle gelten.
Der Europäische Gerichtshof hatte am Vormittag geurteilt, dass die für Herbst 2020 geplante deutsche Pkw-Maut nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Sie sei schlicht diskriminierend gegenüber Fahrzeughaltern aus dem Ausland, weil die deutschen Autofahrer über ihre Kfz-Steuer die Ausgaben wieder zurückbekommen würden. Bundesverkehrsminister Scheuer erklärte inzwischen, in der jetzigen Form sei die Pkw-Maut damit vom Tisch.
Die Pläne von Facebook für die geplante Kryptowährung mit dem Namen Globalcoin werden immer konkreter. Schon im nächsten Jahr soll es losgehen, erst einmal in ausgewählten Testmärkten. Facebook könnte damit die Finanzwelt ordentlich durcheinanderwirbeln, denn der US-Konzern kommt mit seinen Angeboten auf mehr als 2 Milliarden Nutzer weltweit. Über die möglichen Folgen habe ich mit Sven Korschinowski von der Wirtschaftsberatung KPMG gesprochen. Herr Korschinowski, was wissen wir über die Eckpunkte dieses geplanten Kryptogeldes von Facebook?
Facebook wird eine Kryptowährung rausgeben. Das kennen wir alle noch aus den Bitcoin-Zeiten, aus Blockchain, das uns seit einigen Jahren begleitet. Facebook wird was Eigenes, was anderes machen. Das funktioniert so, dass eine kryptobasierte Währung geschaffen wird. Die wird von Facebook ausgegeben. Aber nicht direkt von Facebook, sondern dahinter steckt eine Stiftung, Libra heißt die, an der sich auch eine ganze Reihe Unternehmen und sogar namhafte Unternehmen beteiligen werden. Das sind zum Beispiel Mastercard dabei, PayPal, Visa und noch viele mehr. Das funktioniert so, dass technisch diese Kryptowährung gebaut wird, so wie wir es von anderen Kryptowährungen kennen. Diese Kryptowährung wird dann an einen Wert gekoppelt, an eine sogenannte Fiat-Währung. Also das ist unser Euro, das ist Dollar, das ist Schweizer Franken. An diese Währung, an den sogenannten Währungskorb, wird der Globalcoin von Facebook gekoppelt. Das führt dazu, dass wir sogar eine relativ gute Stabilität erwarten, weil es halt eben nicht an einer Währung hängt, die schwanken kann, eine sogenannte Volatilität, sondern dass wir mehrere haben, was auch ein Garant dafür sein soll. Dass Facebook das machen will, das ist wie gesagt jetzt sehr sicher. Interessant ist natürlich, wie das am Markt akzeptiert werden wird und wie weit sie das in den Markt reintragen werden.
Zunächst ist ja, obwohl die Nutzerzahl mit über 2 Milliarden Facebook-Nutzern relativ groß ist, ist es ja doch eine begrenzte Größe, die Facebook an Menschen erstmal erreichen kann, wenn es über die eigenen Netzwerke geht. Wo könnte das mittelfristig, langfristig hinführen? Werden die den Nationalbanken, den Zentralbanken irgendwann sogar den Rang ablaufen, wenn sie das auch sogar den Wert praktisch besichern mit diesem Währungskorb?
Ich glaube, Facebook wird erstmal ausprobieren. Dieses Ausprobieren soll ja, was wir so hören, in Ländern stattfinden, die kein ausgewiesenes und ausgeprägtes Bankensystem haben. Sogenannte unbanked Länder. Das heißt, ich habe wenig Bankfilialen, sehr viel Bargeldbestand, hohe Inflation, auch Korruption. In einen Teil dieser Länder will man reingehen. So, da wird man lernen und Nutzen schaffen und aber auch Erfahrungen dadurch dann generieren können. Das wird man dafür nutzen, um Länder wie auch in Deutschland und weitere reinzugehen, wo wir ein sehr breites Banknetz haben, auch bestehende Zahlmöglichkeiten, um dort ein Angebot zu machen. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir halt die Marke und den Brand von Facebook haben, dass das durchaus Chancen geben wird, dass Leute das nutzen. Ja, das wird erst ein kleinerer Teil sein. Aber ich denke auch, gerade weil wir die Verbreitung von Facebook haben, dass es durchaus dann breiter und größer werden wird.
Sie haben es gerade angesprochen, Entwicklungs- und Schwellenländer, für die ist es besonders attraktiv, die ja kein flächendeckendes Banken- und Geldtransfer- oder Zahlungstransfersystem haben. Allein die Schwellenlandnation Indien mit 1,3 oder 1,4 Milliarden Einwohnern ist ja ein riesiger Markt. Aber wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Werden die Leute dann von ihren Smartphones aus, wenn sie irgendwie mobiles Internet haben, Geldtransfer machen können, tätigen können?
Das, was Sie jetzt ansprechen, ist natürlich von Handy zu Handy zahlen, also sogenannte Peer-to-Peer bezahlen. Was Facebook jetzt in dem ersten Schritt vorhat, ist ja Folgendes. Das heißt, sie nutzen die Inhalte von Facebook, das können Nachrichten sein über WhatsApp, das können Messenger sein oder aber auch Werbeinhalte, die in Facebook drinstecken Und wenn Sie das nutzen, müssen Sie es bezahlen. Und das Bezahlen funktioniert ja heute in den meisten Ländern mit Kreditkarte und anderen Bezahlungsmöglichkeiten. Im ersten Schritt wird der Globalcoin dafür genutzt werden, um diese Inhalte dann auch wirklich abzurechnen und zu bezahlen. Weil die Möglichkeit ist ja nicht nur Informationen zu schicken mit Kryptowährung, sondern auch die Liquidität, also den Wert rüber zu schicken. Darüber mit Staaten. Und das ist ja in diesen Ländern auch verfügbar über Facebook und die eben genannten Inhalte. Das wird der Startpunkt dafür sein. Ob das dann in Konkurrenz geht zu lokalen Bezahlmethoden, wo ich von Handy zu Handy bezahle, das wird sich noch zeigen müssen, weil gerade in Indien ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es solches auch schon gibt.
Das stimmt, aber offenbar ist ja auch geplant von Facebook mit den Marken WhatsApp, mit Instagram, dass man auch dieses Geld dann am Geldautomat in lokale Währung umtauschen kann.
Genau, das ist halt die nächste Ausbaustufe. Das eine ist Facebook selbst, das heißt, wie nutze ich das über die Inhalte, wie besprochen. Das andere sind die Nachrichtendienste, WhatsApp als Möglichkeit, das zu machen. Und dann bin ich natürlich schon dabei, dass ich halt nicht nur die Nachrichten schicke, kommuniziere, sondern sogar dann auch die Bezahlung dranhänge. Das gab es ja schon seit sehr, sehr langer Zeit als Gerücht, dass Facebook daran arbeitet für den WhatsApp-Dienst. Und wenn man das jetzt mit WhatsApp und Globalcoin koppelt, dann ist das natürlich schon sehr spannend.
Was ist denn für die Banken oder für die Geldinstitute in den entwickelten Ländern mit einem breiten Filialnetz das Herausfordernde jetzt, wenn Facebook erfolgreich ist in den Testmärkten, sagen wir mal?
Ja, im ersten Schritt haben wir das ja in solchen Ländern wie Deutschland, Österreich, die ähnlich strukturiert sind, wo wir noch einen sehr hohen Bargeldbestand auf der einen Seite haben, Banken mit Bankkonten und Kartennutzung, keine direkte Bedrohung und Konkurrenz. Ich glaube auch, das wird noch eine Weile dauern. Wenn wir uns entsinnen, mit den Themen Mobile Payment und kontaktloses Bezahlen hat es ja in Deutschland sehr lange gedauert und den Durchbruch selbst mit Apple Pay haben wir ja auch noch nicht in der Breite. Von daher kurzfristig sehe ich das nicht. Aber mittelfristig sehe ich halt schon, dass ich eine Gewöhnung habe. Und gerade wenn ich das so einfach mache mit Diensten wie WhatsApp, das heißt in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, dass Leute halt das dann nutzen und die typischen Bankdienstleistungen nicht in Anspruch nehmen. Die da sind ein Konto und das bezahlen darüber, was die Banken bepreisen. Und das kann sowohl für den Kunden, für den Privatkunden eine Relevanz nachschaffen, aber halt, glaube ich, auch für die kleinen Geschäfts- und Gewerbekunden.
Soweit Sven Korschinowski von der Wirtschaftsberatung KPNG über die Möglichkeiten der geplanten Kryptowährung von Facebook. Langstreckenläufer aus Kenia gehören schon seit langem zu den Besten der Welt und sie sind als Werbeträger von Nike, Puma oder Adidas begehrt. Bislang feiern sie ihre Erfolge in Schuhen aus westlicher Produktion. Doch das könnte sich demnächst ändern, denn mittlerweile gibt es einen Laufschuh made in Kenia. Von dort berichtet Bettina Rühl.
Robert schaut konzentriert auf seine Hände. Der Kenianer steht neben einem Fließband, pinselt Klebstoff auf die Sohle eines Schuhs. Dann gibt er die Sohle an einen Kollegen weiter, der das leuchtend grüne Oberteil eines Laufschuhs der Marke Ender auf die vorbereitete Sohle klebt.
When the first batch of Ender I10
Als die erste Charge von Einzelteilen für das Modell Ender I10 hier ankam, waren wir sehr glücklich. Wir haben getan, was wir konnten, um daraus erstklassige Schuhe zu machen. Wir wollen die Erwartungen aller unserer Kunden erfüllen. Robert und seine Kollegen setzen den ersten Ender-Schuh in der kenianischen Küstenstadt Mombasa im Juli 2017 zusammen. Seitdem haben sie ein paar tausend Paare produziert. Das ist wenig im internationalen Vergleich, aber ein großer Schritt für Kenia. Trotzdem reicht es nicht für eine eigene Produktionsstätte. Wenn genug Bestellungen zusammen sind, bucht Ender für ein paar Wochen Kapazitäten in der Fabrik in Mombasa. Die 33-jährige Navalayo Osembo hat das Unternehmen mit gegründet. Ender heißt los. Das Wort ist Swahili. Viele Menschen in Kenia und anderen swahilisprachigen Ländern feuern so ihre Lieblingsteams oder ihre Favoriten an. Sie rufen los, 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 Ender, Ender, Ender.
Ender, Ender, Ender.
Mitte 2016 traf die Juristin und Wirtschaftsprüferin, den US-Amerikaner Weldon Kennedy, einen Experten für soziale Kampagnen. Am Rande eines Forums für Unternehmensgründer in Kenia diskutierten sie bei ein paar Tassen Kaffee was sie beide umtrieb.
In Kenia gibt es so viele gute Läuferinnen und Läufer. Wie können wir mehr daraus machen, als bloß an Wettkämpfen teilzunehmen?
Kann unsere Wirtschaft vom Sport profitieren, sodass wir an der Weltwirtschaft teilhaben und Arbeitsplätze und Chancen schaffen, damit mehr Menschen etwas aus ihrem Leben machen und selbst bestimmen können, was sie sich für das eigene Leben wünschen und für die Zukunft ihrer Kinder? Die beiden beschlossen kurzerhand, einen Laufschuh in Kenia zu produzieren. Das Geld für ihr erstes Modell sammelten die jungen Unternehmensgründer durch eine Kampagne auf der Online-Plattform Kickstarter. Ihren Prototyp und die bisher zwei Modelle entwickelten sie zusammen mit kenianischen Athleten. Die Sportler trainieren mit den Schuhen, testen sie dadurch und schlagen Veränderungen vor. Die 28-jährige Joan Cherop Massa ist eine der Ender-Athletinnen.
Welcome, this is my house.
Thank you.
Welcome so much.
Die Langstreckenläuferin lebt in Kaptagat, im kenianischen Hochland, der Heimat der kenianischen Spitzensportler. An den Wänden in ihrem Holzhaus hängen Fotos, die ihre sportlichen Erfolge dokumentieren. Ihr bisher größter Triumph, der Sieg im Marathon im US-amerikanischen Iowa 2017. Sie lief die Strecke in 2 Stunden, 42 Minuten, 43 Sekunden. Ich bin sehr glücklich über diesen Schuh und sehr stolz auf Kenia, dass wir ebenso gute Laufschuhe produzieren können wie andere Länder. So ganz stimmt das allerdings noch nicht. Noch sind Schuhe der Marke Ender nicht 100% made in Kenya. Uns fehlt es dafür noch an Kompetenz und Kapazitäten. Das Einfachste am Produktionsprozess ist das Zusammensetzen der vorgefertigten Teile. Das machen wir hier. Die Einzelteile lassen wir in China produzieren. Made in Kenya ist unser Ziel. Wir kommen dem auf jeden Fall näher. Anfangs fanden nur 28% der Fertigung hier statt. Jetzt sind es 35%. Bald wird es mehr als die Hälfte sein. Das wird noch mehr Arbeitsplätze bringen, hofft Osembo. Und noch mehr Chancen für kenianische Sportler. Denn das Unternehmen sponsert auch Läufer, die sich den Profischuh sonst nicht leisten könnten. Robert, der Arbeiter in der Schuhfabrik, will jedenfalls alles für den Erfolg der Firma tun. Wir sind stolz darauf, dass wir daran teilhaben. Und wir versprechen, dass jede Charge, die wir produzieren, besser sein wird als die vorherige.
Es herrscht also Aufbruchsstimmung in der Fabrik für Laufschuhe in Kenia. Es war eine Reportage von Bettina Rühl. Und damit geht dieser Podcast zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.